Einen schönen guten Abend, ein herzlich willkommen zur diesjährigen Ein-Gott-Online-Konferenz. Zunächst ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Lukas Schwebs, bin gebürtiger Leipziger und bin 53 Jahre alt, bin in der evangelisch-freikirchlichen Brüdergemeinde in Leipzig groß geworden, bin im Prinzip immer schon gläubig von Kindheit an, habe als junger Erwachsener mich taufen lassen. Bin natürlich trinitarisch in dieser Gemeinde geprägt gewesen, wobei ich selbst nie wirklich Trinitarier gewesen bin, dass der Heilige Geist keine eigene Person ist. Das war mir schon immer klar, habe ich immer so empfunden, mich immer darüber gewundert, wenn es auch in meiner Gemeinde, obwohl wir nicht kirchlich waren, sondern freikirchlich, wenn es dann trotzdem so gelehrt wurde, habe ich das geduldet, hingenommen, übersehen, aber ich habe das nie geglaubt. Aber die Gottheit Jesu, selbstverständlich, habe ich auch immer geglaubt. Und das ist zu einer Änderung gekommen, vielleicht so vor circa 6, 7 Jahren. Da habe ich mit einem anderen jungen Glaubensbruder viel die Schrift gelesen und dieses Thema erörtert, weil es auch in unserer Gemeinde hier in Heidelberg behandelt wurde gerade, was darin gipfelte, dass an die Wand projiziert wurde: Jesus Christus ist gleich Yahweh. Von da an war irgendwie klar, dass das nicht ganz, also wirklich nicht stimmen kann. Und wir haben intensiver die Schrift zusammen da gelesen und dann schließlich auch mal im Internet danach gesucht, ob es denn Leute gibt, die das auch anders sehen. Sind dabei auf die Webseite von Stefan gestoßen und so ist der Kontakt zustande gekommen. Und seit vielleicht über 6 Jahren, ich weiß es gar nicht so genau, bin ich auch regelmäßiger Teilnehmer auf der Konferenz in Balingen. Ja, und habe heute die Ehre, hier den Auftakt machen zu dürfen. Ja, ich habe also die Predigt des Petrus zu behandeln an Pfingsten. Es wird also keine Pfingstpredigt. Es geht nicht darum, jetzt das Pfingstereignis direkt zu beleuchten, nur zu erwähnen, sondern das, wie Stefan schon angekündigt hat, die Lehren daraus zu ziehen oder zu erkennen. Ja, wie schon gesagt wurde, ist die Apostelgeschichte kein Lehrbrief, sondern ein Bericht von dem, was geschehen ist, aber auch von dem, was geschieht, was geschehen ist, kann man sehr viel ablesen. Ja, das ist sehr authentisch dann. Man kann aus authentischen, ehrlichen Äußerungen von Menschen erkennen, wie sie ticken, ja, was sie glauben und denken. Und darum geht es in der Betrachtung, dass man das, obwohl es kein Lehrbrief ist, dennoch da seine Schlüsse ziehen kann. Ich fange also mal damit an, den Text zu lesen aus Apostelgeschichte 2, Verse 14 bis 36. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und nehmet zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Männer von Israel, höret diese Worte. Jesum, den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz genagelt und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde. Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf das ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden, über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und höret. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Ja, das ist die Predigt von Petrus an diesem Himmelfahrtstag. Nein, an diesem Pfingsttag, Entschuldigung. Heute haben wir Himmelfahrtstag. Ja. Er erklärt also hier dieses Geschehen zu Pfingsten, dass hier dieses Sprachenwunder geschehen ist und die Jünger als relativ ungebildete Menschen, ja, sie sind jetzt nicht allesamt in den Ruf wie Paulus, dass sie so besonders gelehrt waren, dennoch sind sie auf einmal alle in der Lage, tatsächlich eine oder mehrere Fremdsprachen zu sprechen, sodass die ganzen Gäste, die hier gerade zum Fest der Wochen in Jerusalem sind, die Jünger in ihrer Muttersprache reden hören. Ein Phänomen, das sich unterscheidet von dem, was wir im Korintherbrief da reglementiert und erklärt kriegen, dass es das Zungenredenphänomen gab, wo die Christen in den Gemeinden zum Teil unverständliche Dinge geredet haben und das reglementiert sogar werden musste von Paulus. Ja, wie man immer auch darüber denkt, ich persönlich bin immer sehr irritiert, was diese Zungenrede angeht. Ich will aber kein Urteil darüber fällen. Ich für mich halte fest, dass in Joel gesagt ist, in jenen Tagen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so verabsolutieren kann, aber für mich ist das so ein gewisser Halt. Ich lasse mich nicht sehr beeindrucken von den Gemeinden heutzutage, die das so stark üben oder gar meinen, man müsse es haben, diese Art von Geistesgaben. Ich sehe das insbesondere, dass das in jenen Tagen gewesen ist, in diesem heilsgeschichtlichen Moment, wo Gott Zeichen und Wunder gegeben hat, um sein Wirken zu bestätigen. Es ist überhaupt eine Weise Gottes, auch, wie wir dann noch sehen werden, einzelne Männer eben zu bestätigen durch Geistesgaben. Tatsächlich ist es so, dass was in Joel alles steht, ist nicht alles jetzt hier an diesem Pfingsttag oder auch in der näheren Zeit da zu sehen, aber etliches schon. Wir lesen tatsächlich, dass zum Beispiel bei der Kreuzigung Jesu es ein Erdbeben gab, dass die Sonne sich um die sechste Stunde 3 Stunden lang verfinstert hat, dass die Grüfte sich sogar aufgetan haben. Also es hat da mächtige Zeichen gegeben, sodass der Hauptmann da am Kreuz auch sich veranlasst hat zu sagen, ja wohl, das war doch wohl Gottes Sohn, wenn solche Dinge dabei geschehen. Wir lesen in der Apostelgeschichte von diesem Phänomen, was wir hier gerade sagen, dass die in Sprachen reden. Wir lesen, dass es Propheten gab in der Apostelgeschichte, die Hungersnot voraussagten oder andere Dinge. Oder nebenbei wird erwähnt, dass da ein Diakon war, der Philippus, der 4 Töchter hatte, die alle weissagten und so weiter. Ja, also es gibt in dieser Zeit tatsächlich eine Fülle von Geistesgaben, die Gott da als Geisteswirkung ausgegossen hat über die Menschen, sodass wir hier sehen, das Wort von Joel hat sich hier tatsächlich erfüllt. Ja. Nicht umsonst auch die Reglementierung sogar im Korintherbrief, dass das in solch einer Fülle da war, dass es sogar schon zu viel zu sein schien. Ja. Ich nehme als erstes mal Bezug darauf, dass hier der Petrus sagt, noch zitiert dieses Joel-Wort und da heißt es am Ende, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ja, da ist die Frage, die sich auftut, welcher Herr ist damit gemeint oder ist damit Gott selbst gemeint oder Jesus Christus oder ist Jesus Christus Gott? Das ist ein Riesenthema, was wir ja hier ständig besprechen, was man nicht mal eben nebenbei mit erwähnen kann oder nicht nebenbei klären kann. Es gibt unendlich viele Belege, womit man jetzt klarstellen könnte, wie sich das verhält, ob Jesus Gott ist oder nicht. Die Irritation zwischen den beiden Lagern ist ja immer die, dass es sehr viele alttestamentliche Prophezeiungen auf den Herrn Jesus gibt und sie sind immer so formuliert, dass er Gott ist. Und das ist, wie wir wissen, ein Missverständnis. Wir sind dahin gewachsen zu verstehen, dass Jesus Christus der Vertreter Gottes des Vaters ist und als solcher in der ersten Person sogar aus dem Dornbusch spricht, ich bin, der ich bin. Ja, das hat er für Gott gesprochen. Stephanus in Apostelgeschichte 7 klärt das. Und ich will das jetzt mal hier nur mit diesem einen Wort belegen, aus Malachi 3. Das spricht Gott, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Ja. Oder analog dazu aus Jesaja 40, wo es diese bekannte Wortstimme eines Rufenden in der Wüste, ne, macht gerade den Weg für den Herrn, ebnet eine Straße für unseren Gott. Ja, der Pastor der Gemeinde, der mich damals ausgeschlossen hat, vor 6, 7 Jahren aus der Gemeinde, der hat eben gemeint, dieses Wort alleine sollte reichen, dass ich hier zu besserer Erkenntnis kommen sollte. Unser Gott wird also kommen, für ihn wird die Straße bereitet. Johannes der Täufer hat das also diese Aufgabe gehabt, für Gott den Weg eben zu machen. Also ist Jesus Gott und so weiter. Ja. Wir wissen, dass das Ganze anders zu sehen ist, dass Jesus immer in einer vertretenden Weise wie Gott gesprochen hat oder als Gott sozusagen gilt. Ja. Deutlich wird es, indem Jesus selbst diesen Vers zitiert. Diesen Vers hier aus Malachi 3 zitiert Jesus Christus selbst, als er über Johannes den Täufer spricht, wer er denn ist, ja, dass er Elia ist und so weiter. Da zitiert er dieses Wort und sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Ja, er wandelt das also etwas ab und zieht sich hier sozusagen nicht den Schuh an, selbst tatsächlich dieser Gott zu sein, sondern alle Zeit, wie wir das aus vielen anderen Bibelstellen wissen, verweist er auf Gott als den Alleinigen. Also ich jetzt hier nicht länger machen will, das ist ein Thema für sich. Ja. Weiter heißt es, dass Jesum der Nazaräer ein Mann ist, der von Gott an euch erwiesen ist, spricht Petrus hier. Ich muss zugeben, ich als sehr junger Gläubiger, als junger Erwachsener, erinnere mich, habe immer Anstoß daran genommen, wenn ich moderne Theologen habe predigen hören, die haben immer betont, ja, dieser Nazaräer, dieser Jesus von Nazareth und so. Da habe ich immer als junger Gläubiger, damals als junger Erwachsener, drüber geschmunzelt und daran Anstoß genommen, das ein bisschen verachtet, weil das wohl aus einer liberalen Haltung heraus geschehen ist, dass man vielleicht die Gottheit Jesu nicht so wirklich geglaubt hat und hat das Ganze immer nur menschlich gesehen und so weiter. Ich bin heute in einer ähnlichen Situation. Ich betone auch den Nazaräer, den Jesus, diesen Mensch aus der Mitte des Volkes Israels, aber nicht aus einer liberalen Haltung heraus, sondern ich sehe ihn sehr wohl in aller Autorität des Vertreters Gottes, aber eben tatsächlich als Mensch. Ich möchte wirklich diese Betonung, die ich hier sehe, die Petrus hier bringt, auf den Leuchter stellen, dass Jesus Mensch ist, dass er ein Mann ist, von Gott an euch erwiesen. Eben kein Gott. Es gibt dafür etliche Belege, die man bringen kann. Ja, das ganz bekannte Wort aus Psalm 110, Vers 1. Da habe ich die Belehrung ja, lesen dürfen aus dem Buch Die Lehre von der Trinität von Anthony Bassert. Auf den Seiten 47 bis 51 legt er das sehr deutlich dar, dass da ein großes Missverständnis in der Christenheit besteht zwischen diesen beiden Worten für Herr, dass das eine eben wirklich Gott, den alleinigen Gott meint und das andere, Adonai, ein Wort nur ist, was einen Herrn, einen weltlichen, menschlichen Herrn, einen hochgestellten Herrn meint, wie das der Herr von sich selber später auch sagt. Das ist schon mal eindeutig, dass dieses Wort, dass Jesus also ein hochgestellter Herr ist, aber nicht Gott im wahren Sinne. Er ist ein Mann, von Gott an euch erwiesen. Ganz besonders wird es deutlich in dem Wort 5. Mose 18, wird hier auch öfter zitiert auf der Konferenz, ja, dass er also ein Prophet gleich wie Mose aus der Mitte des Volkes kommen wird, ja, oder Jesaja, ein Kind ist uns geboren und so weiter. Oder sehr deutlich wird die Vertreterschaft an dem Wort als Micha 5, das ist die Stelle, wo es heißt, und du Bethlehem Ephrata und so weiter, und da heißt es, und er, der Messias, wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, steht dann sogar noch dabei. Ja, also er selbst wird den Gott zum Gott haben, aber er wird in der Kraft und in der Hoheit seines Namens auftreten und wirken. Und das ist es ja. Wie kann man Vertreterschaft besser darstellen, ausdrücken als mit diesen Worten? In der Kraft und in der Hoheit des Namens des Herrn wird er wirken. Das heißt zu Deutsch in einer Vertreterschaft. Ja, aber das genau wird nicht akzeptiert von der trinitarischen Seite. Da wird dann mein Pastor damals, der mich da ausgeschlossen hat, der hat dann gesagt, nein, das stimmt nicht, sondern Jesus ist unser Vertreter am Kreuz. So, das sollte dann eine ganz kluge Gegenrede sein. Stimmt natürlich auch. Jesus ist sozusagen unser Vertreter am Kreuz, aber das negiert nicht die andere Seite, dass Jesus der Vertreter Gottes ist. Und das, wenn man das bereit ist zu verstehen und dieses Wort aus Micha ist so deutlich, dann lösen sich alle Irritationen auf der Prophetenworte, die so klingen, als sei Jesus Gott. Nein, Jesus ist ein Mensch aus der Mitte des Volkes. Ganz deutlich, das geht mir so zu Herzen, deswegen habe ich das mal hier so eingeblendet, wird das durch das Urteil des weltlichen Herrschers und Menschenkenners, sage ich mal, des Pilatus, ja, der also Jesus zu verurteilen hatte, seine Hände in Unschuld wäscht, ja, mit nutzloser Weise sicherlich, dann wird sein Gericht für die Freigabe Jesu am Ende trotzdem bekommen, Freigabe zum Gericht, ja. Aber er selber hat gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und nicht nur das, er hat dann auf ihn gewiesen, das ist die Szene, die hier dargestellt ist, er hat dann auf ihn gewiesen und sagt, siehe der Mensch. Ja. Und das kommt mir so vor, dass das nicht einfach so dahingesprochen ist, ja, irgend so ein Mensch, sondern er hat die Reinheit und Würde dieses Menschen gespürt, erkannt, er ist mehrmals rein und raus, hat mit Jesus gesprochen, ist wieder raus zum Volk und so weiter. Er hat gemerkt, wie die führenden Juden ihn aus Neid überliefert haben, dass wiederum kein Hass dann auf dem Gesicht des Jesus war und so weiter. Er hat die ganze Würde und Reinheit erlebt, gespürt und mit seiner Menschenkenntnis das Urteil gefällt und gesagt, das ist der Mensch. Finde ich sehr beeindruckend. Ja, man kann natürlich unterschiedlich daran denken, darüber auch reden. Wir hier auf der Konferenz haben bezüglich der Herkunft des Herrn immer wieder auch unterschiedliche Meinungen darüber, die letztendlich vielleicht nie geklärt wird. Ich weiß es nicht, ob sie mal geklärt werden kann. Ich habe versucht, mich da sehr zurückzuhalten mit meiner Haltung, aber es fällt mir gar nicht so leicht. Man kann sich da nicht ausbremsen sozusagen. Man muss das bringen, wie man es tatsächlich auf dem Herzen hat, und im Gespräch kann man dann klären, was vielleicht anders ist. Ja, ich sehe wirklich, dass die Worte, die Paulus im Korintherbrief Kapitel 15, das ist ein ganz wichtiges Kapitel, über den Jesus sagt, die nehme ich wirklich für voll und wüsste nicht, sie umzudeuten. Er nennt ihn den zweiten Menschen vom Himmel oder den letzten Adam. Und er nennt ihn nicht, er gibt ihn nicht einfach den Namen Adam, sondern indem er ihn Adam nennt, nimmt er Bezug auf Schöpfung. Ja. Er ist die zweite Schöpfung. Ich sehe also wirklich, dass Jesus eine Neuschöpfung ist. Ich bekenne auch ganz klar hiermit, so wie es hier heißt, ein Mann, ein Nazaräer, ja, mitten aus dem Volke, ein wirklicher Mensch, aber eine Neuschöpfung. Das unterscheidet ihn schon von uns. Er hat genauso wie wir Fleisch und Blut und ist Mensch und kennt alle Gefühlsregungen, alle Anfechtungen, allem, dem wir unterworfen sind, ist auch er unterworfen. Aber wir wissen, dass er sich bewährt hat und fehlerlos geblieben ist und das fehlerlos Lamm deswegen auch sein kann. Aber er ist, wie Paulus hier sagt, im Gegensatz zum ersten Mensch, der von Staub ist, ist er vom Himmel. Nun kann man das irgendwie einfach nur übertragen und sagen, ja, er ist sozusagen vom Himmel, weil Gott im Himmel ist und weil Gott die Gedanken im Himmel hat und ihn gesendet hat. Oder man versteht, er ist tatsächlich vom Himmel. Also sprich, er hatte eine Koexistenz und war in Gottes Gegenwart einmal gewesen. Ja. Diese Sicht ist die, wie ich sie habe. Ich weiß, dass sie nicht jeder teilt. Und man muss halt immer wieder darüber reden. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das mal irgendwie klären lässt. Ich bekenne das nach wie vor wirklich aus ganzem Herzen so, aber weiß nicht, ob ich das alles, die Argumente sozusagen der anderen Seite, die in Jesus keine Präexistenz sehen, ob ich die genug verstanden habe. Das weiß ich nicht. Ich sehe ihn wirklich als eine neue Schöpfung und dass uns auch verheißen ist, dass wir seine Geistleiblichkeit, die er nach meiner Sicht einmal hatte, nämlich ein Geistwesen in Gottes Umfeld, war er nach meiner Sicht, dass wir die auch haben werden. Paulus sagt, wenn es irdische Leiber gibt, gibt es auch himmlische Leiber. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Ich sehe also, Jesus hatte eine himmlische Vorexistenz, ist als solche Fleisch geworden, wie das in Johannes 1 steht. Ja, ob das nur als Logos war, sondern wie auch immer, man kann das übersetzen, dass das Wort Gottes Fleisch wurde, sein Vorhaben, ja, sein Schöpfungswerk ist Fleisch geworden. Also das lässt sich ganz normal in Einklang bringen mit dieser Sicht. Ich glaube, dass wir also das Bild des Himmlischen auch tragen werden. Dieses Bild hier, was ihr hier auf der rechten Seite seht, der Jesuskopf und rechts davon, die Konturen sind mit einem Text weitergeführt. Das ist ein Plakat, das ich habe anfertigen lassen. Ich schalte das mal hier hin in die Kamera. Das habe ich im A3-Format mehrmals drucken lassen von einer befreundeten Glaubensschwester im Leipziger Raum, die sich als Künstlerin so sieht und betätigt. Und sie hat diese Idee, ich habe ihr so die Idee, den Inhalt gesagt, der mir auf dem Herzen liegt. Und das hat sie hier so mal umgesetzt und verwirklicht. Ich finde das sehr schön und bin bereit, wenn es jemand haben möchte, wenn das mit dem Inhalt, hier kommt die Präexistenz nicht zum Tragen, nebenbei gesagt, das ist neutral diesbezüglich. Wenn er das schön findet, man kann sich das zum Beispiel irgendwo hinhängen, im Foyer oder irgendwo in dem Flur und mit Leuten dadurch ins Gespräch kommen. Der Text hier nebenan beschreibt den Herrn Jesus in all seiner Lauterkeit. Ich will das mal, mir nicht verkleiden, ich will das mal kurz vorlesen, in der Hoffnung, dass ihr versteht, warum mir das so wichtig ist, weil eben das Menschsein Jesu, und zwar das neue Menschsein Jesus, das neue Schöpfungsein hier so richtig zum Tragen kommt. Ich weiß nicht, wer den Text geschrieben hat. Ich habe ihn selbst mal geschenkt bekommen, eingerahmt auf Blumenhintergrund, als nettes christliches Bild und habe das auch bei mir in der Wohnung mal hängen gehabt. Das hat mich sehr berührt. Aber ich finde, so umgesetzt ist das viel sinnvoller. Also ich lese mal hier eine Beschreibung des neuen Menschen. Jesus Christus, sein Eifer degenerierte nie zu Leidenschaft, seine Beständigkeit nie zu Halsstarrigkeit, sein Wohlwollen nie zu Schwäche und seine Herzlichkeit nie zu Sentimentalität. Seine Unweltlichkeit war frei von Gleichgültigkeit und Ungeselligkeit, seine Würde frei von Stolz und Anmaßung, seine Anteilnahme frei von ungebührlicher Anbiederung, seine Selbstverleugnung frei von Verdrießlichkeit und seine Enthaltsamkeit frei von unnahbarer Strenge. Er verband kindliche Unschuld mit männlicher Stärke, aufgehende Hingabe an Gott mit unermüdlichem Interesse am Wohlergehen des Menschen, herzliche Liebe für den Sünder mit kompromissloser Härte gegen die Sünde. Er vereinte gebietende Würde mit gewinnender Demut, furchtlosen Mut mit weiser Voraussicht und unnachgiebige Festigkeit mit liebevoller Sanftheit. Ja, drunter steht dann noch, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, damit das Ganze auch als Evangelium verstanden wird. Ja, also dieser Text, ich finde den so gut formuliert, er tut wirklich den Menschen schildern, den Mensch Jesus schildern, wie wir ihn aus dem Evangelium kennen und wie Gott ihn wollte und wie man sein könnte, wenn man nicht so getrübt wäre, wenn man nicht so viel Mangel an Geist Gottes hätte, mal so gesagt. Also es ist die Beschreibung des neuen Adam, des letzten Adam, ja, mit dem Zeugnis des Pilatus da oben versehen, siehe der Mensch. Also wer das versteht und gerne haben möchte, ich kann das kostenfrei zusenden. Ja, Paulus äußert im Korinther 15 noch mehr über diesen neuen Adam und er sagt, auch wir werden aufgeweckt in einer Geistleiblichkeit. Ich frage mich dann, ich habe zuerst früher von den Zeugen Jehovas mal gehört, dass die eben sagen, dass die Ewigkeit, wenn wir von Himmel sprechen, ja, dass es das nicht gibt und dass es auf Erden stattfindet. Ich lasse das offen. Ich weiß es nicht, wie es letztendlich sein wird. Aber Paulus sagt, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Und er sagt dazu, Petrus selber, der hier die Predigt stellt, Petrus sagt in seinem Brief, dass wir kostbare Verheißungen geschenkt bekommen und dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sein werden. Da kann ich das auch raushören, dass wir geistleiblich sein werden. Wir werden Gottes Geist und werden Gottes geistliche Natur haben. Und Jesus selbst sagt, ne, bei der berühmten Geschichte von den sieben Frauen, die alle die gleiche Frau hatten, das sollte erst Glatteis geführt werden. Und er sagt, ihr täuscht euch, ihr kennt die Schrift nicht richtig. Es wird in der Auferstehung anders sein. Die Menschen werden sein wie die Engel, nämlich geistleiblich. Ja, also ob die Geistleibigkeit dann dazu da ist, auf Erden zu leben und wieder zu essen und zu trinken und Stoffwechsel zu haben und so weiter, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt Situationen von Engelserscheinungen, die auch vor Abraham am Zelt zum Beispiel gegessen haben. Ich weiß es nicht, ob das so sein kann. Man kann das alles wieder geistleiblichen Präexistenz des Herrn auch anders sehen. Ich weiß, dass immer der Einwand kommt mit den, er muss Nachfahre der Frau sein und so weiter, oder Mose, er muss aus der Mitte seiner Brüder ein Prophet sein. Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich glaube, dass die Dinge in einer Harmonie stehen. Jesus ist tatsächlich in der Frau neu geschaffen worden. Er ist ein Nachfahre der Frau, aber er ist doch tatsächlich nicht von Josef gezeugt, sondern als Schöpfungswunder entstanden. Und somit ist das in Wirklichkeit kein Widerspruch, das ergänzt sich in meinen Augen. Man muss nicht diese Sicht der Präexistenz leugnen, vielleicht aus lauter Furcht, dass man dann schon wieder halb in der Trinität ist oder so, sondern in meinen Augen harmoniert das miteinander, ist kein Widerspruch. Ja, also hier ist nochmal der Vers, ein Prophet, gleich dir will ich ihn aus der Mitte des Volkes geben, und das harmonisiert ganz normal, wenn es heißt im Hebräerbrief Kapitel 2, dass Jesus, wenn ich das lese, unbefangen in Hebräer 2, habe ich den Eindruck, dass da erzählt wird, dass einer aus der Geistwelt kommt in die Fleischwelt hinein, weil er die Menschen, die im Fleische sind, erretten möchte, erlösen möchte, und da muss er teilhaben an ihrem Fleisch sein. Dadurch kann er ihr Leid mitempfinden und er kann glaubwürdiger Erlöser sein. Deswegen muss er geradezu Mensch sein, muss geradezu ins Fleisch kommen. Und ich sehe das also alles als eine Harmonie und gar nicht als einen Widerspruch. Ich verstehe auch gar nicht richtig, warum man das unbedingt nicht sehen will. Da kann mir noch auf die Sprünge geholfen werden. Ich sehe es bis jetzt so und bekenne das so. Ja, Petrus spricht weiter in diesem Vers. Ja, Jesus, den Nazaräer, erwiesen durch mächtige Taten und Wunder, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Das können wir also sehen, dass Gott, dass Petrus das in aller Selbstverständlichkeit sieht. Er ist der Handelnde und Jesus handelt für ihn. Wie ich schon mal gesagt habe, Stephanus bezeugt das ja sogar, dass aus dem Dornbusch heraus, ja, der Engel des Herrn gesprochen hat. Gut, neues Fass will ich nicht weiter drüber reden, sorry. Jedenfalls ist jeweils Gott der Handelnde und über die Menschen, die er befähigt, so zu handeln. Hier ist wieder der Vers Micha, wo das zum Ausdruck kommt. Ja. In der Kraft Gottes handelt der Jesus und in der Kraft Gottes hat Mose zum Beispiel gehandelt. Ja, Mose wurde auch, er hat sich selbst nicht als fähig gesehen und hat sich selbst angezweifelt, ob er ein Führer Israels sein kann und ob die Ältesten der Israeliten ihn überhaupt glauben werden, dass Gott ihm begegnet ist. Und dann hat Gott ihm ein Zeichen an die Hand gegeben, ja, im wahrsten Sinne in diesem Fall. Er konnte die Hand in seinen Bauch stecken und dann war sie aussätzig und dann wieder rein und so weiter. Also Gott hat ihn mit Zeichen ausgestattet, die ihn ausweisen, dass er göttliche Autorität hat. Und Gott ist letztlich der, der das macht. Auch die 10 Plagen hat Gott nicht von, Mose nicht von sich aus gemacht, aber Gott hat den Mose wie einen Gott vor dem Pharao stehen lassen, hat er sogar mal so ausgedrückt. Ja. Also es ist jeweils Gott bei Elia nicht anders und nicht anders bei Petrus und Paulus. Sie haben die Dinge alle nicht von sich herausgetan, sondern sie waren geistbegabte Menschen, besonders in dieser heilsgeschichtlichen Epoche. Inwiefern das heute in diesem Ausmaß stattfinden kann, weiß ich nicht. Ich erlebe es nicht, wo ich es erlebe. Habe ich Zweifel, aber ein Urteil kann ich nicht drüber fällen. Ja, Jesus selbst spricht über diese Geistbegabung. Johannes 5, 36, da sagt der Herr Jesus: Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, welche der Vater mir gegeben hat, auf das ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Ja. Also er bezeugt ganz klar, dass er nicht einem Gott gleich selbst souverän hier handeln kann und lauter Wunder tun kann, sondern das sind Werke, die Gott ihm quasi an die Hand gegeben hat, die er im Namen Gottes tut und in der Kraft Gottes tut. Und ich habe hier auch diesen Vers, Timotheus 3, 1. Timotheus 3, Vers 16, mal hingeschrieben, der ist mir auch sehr wichtig, den kann man sich gut merken. Ja. Johannes 3, Vers 16 kennt jeder und 1. Timotheus 3, 16, da heißt es: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ein Wort, das eigentlich auch von der trinitarischen Seite gerne zitiert wird. Da haben wir es, ja. Gott ist Fleisch geworden. Nein, das steht nicht da, nicht Gott ist Fleisch geworden, sondern Gott ist geoffenbart im Fleisch. Das hat nämlich Jesus Christus gemacht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der des Vaters Schoß ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben, hat mal ein kontextkundiger Prediger klargestellt. Ja, er hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Nicht, dass Gott selbst Fleisch geworden ist, sondern er hat einen gesandt, der uns über ihn Aufschluss gegeben hat. Und das wird in diesem Vers hier gesagt: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das ist durch den Mann Jesus Christus geschehen, der uns Aufschluss durch seine ganze Lebensweise, durch seine ganze Verbindung, die er zu Gott hatte, durch die Worte, die er uns von Gott vermittelt hat, hat er uns Aufschluss gegeben. Dann heißt es nämlich weiter: gerechtfertigt im Geist. Ja, ein Gott, wenn er wirklich selber Gott wäre, bräuchte er keine Rechtfertigung im Geist. Dann wäre er selber dieser Geist und braucht keine Rechtfertigung. Aber diese Geistbegabung, die Gott gibt, seinen Gottesmännern, die auf Erden wirken, damit sie gehört werden, kriegen sie Geisteskraft, die über das hinausgeht, was andere haben. Das ist eine Rechtfertigung, ja, eine Ausweisung, dass sie wirklich Gottesmänner sind und was zu sagen haben. Da kann man auch heutige Prediger dran prüfen, ja, heutige Wunderheiler und so weiter. Da sind immer viele Fragezeichen zu machen, ob da jeder wirklich diese Gabe von Gott hat oder ob da nicht viel Tamtam ohne wirklichen Inhalt ist. Ja, das Verständnis des Petrus ist also, dass Gott hier der Handelnde ist, und dass Gott, dass der Herr Jesus nicht Gott selbst ist, sondern sein Vertreter. Und die Jünger, die mit ihm gewandelt sind, Petrus und alle Jünger, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, die Evangelien, wir haben nirgendwo den Eindruck, außer diese eine Szene, wo Thomas sagt: Mein Herr und mein Gott, ja, das wird immer wieder gebraucht von der trinitarischen Seite. Das klammere ich jetzt mal aus, das kann man auch verstehen und erklären. Die ganze übrigen Situationen der Evangelien, wenn man sie liest, da kommt nirgendwo zum Tragen, dass die Jünger das Verständnis gehabt hätten, sie hätten hier Gott vor sich. Auch wenn Jesus davon spricht, dass er Gott zum Vater hat, dass er der Sohn Gottes ist, sie haben das verstanden, dass das so zu sagen, so zu verstehen ist. Ja? Weil er eine enge Verbindung zu Gott hat und weil er von Gott ausgegangen ist. Letzteres glaube ich tatsächlich, wie wir dann noch in einem Vers lesen werden. Petrus, was bekennt er? In Matthäus heißt es, als Jesus sie fragte: Was sagen die Menschen, ja, von mir, dass ich sei? Was hört ihr da? Da sagen die einen: Ja, du bist vielleicht Elia oder einer der Propheten, denken die Leute. Und Petrus, von dem wir hier reden, der sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dies spricht er aus, ohne das Verständnis, dass er hier Gott vor sich hat. Dann würde er niederfallen, anbeten, dann würde er vergehen und er würde es gar nicht aushalten können, mal so gesagt. Nein, er sagt das selbstverständlich in dem Verständnis, dass er hier einen Gesandten Gottes, einen Christus vor sich hat, einen Gesalbten, der Sohn Gottes ist, so wie alle Engelssöhne Gottes genannt werden. aber nicht tatsächlich Gott. Das hört man und merkt man in den ganzen Evangelien heraus. Ja, die Stelle im Johannesbrief, im Johannesevangelium will ich noch kurz lesen. Da sagt Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Ja, also wohlgemerkt, die Jünger sagen an dieser Stelle, jetzt sprichst du offen. Kein Gleichnis, keine Übertragung. Wir müssen deine Rede jetzt nicht irgendwie vergeistigen oder übertragen in irgendwas anderes, sondern du sprichst jetzt ganz offen zu uns. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass ich jemanden frage. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Ich nehme dieses Wort, so wie ich es vorhin von den Worten aus dem Korintherbrief gesagt habe, ich nehme sie einfach als authentisch, als so geltend, wie sie hier dastehen. Nicht zu übertragen, nicht zu deuten, dass das nur in den Gedanken Gottes oder irgendwie, sondern sie haben hier verstanden, er spricht nicht in Gleichnissen, sondern er ist tatsächlich von Gott ausgegangen. Also sehe ich mein Verständnis der Präexistenz hier gedeckt und er geht wieder zu Gott hin. Ja, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, bekennt Petrus wiederum in einer anderen Situation, in einer Selbstverständlichkeit. Und ich möchte noch erwähnen, das ganz wichtige Wort aus 1. Petrus 1, Vers 19 bis 20, was auf unserer Konferenz hier öfter zitiert wird, ja, dass wir erlöst sind mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf das euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Also wir sehen hier das Verständnis des Petrus, dass das eine ist, der Mensch Jesus, und dass wir durch ihn an Gott glauben. Wir glauben nicht durch den einen Gott an den anderen Gott, sondern durch den Mann Jesus Christus glauben wir an den Gott. Und das Ganze steht in einem Zusammenhang, nämlich als eines Lammes ohne Fehl, wie es hier steht. Ja, das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Argument der trinitarischen Seite, dass es heißt, ein Mensch kann dieses Lamm ohne Fehl nicht sein. Es muss deswegen Gott sein. Das ist eines der Hauptargumente der trinitarischen Seite. Und hier haben wir ein Bibelwort, wo Petrus in aller Selbstverständlichkeit sagt, dieses Lamm ohne Fehl ist ein Mann, durch den wir an Gott glauben. Also das finde ich sehr stark, dieses Wort. Hier auf der linken Seite habe ich eingeblendet mal aus dem Wallwort Bibelkommentar zu diesem Vers 36, ja, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat, diesen Jesus. Das, was ich hier eigentlich widerlegt habe, gerade mit diesen Versen auf der rechten Seite, das tut der Wallwort Bibelkommentar, der also in evangelikalen Gemeinden absolut verbreitet ist, da überall dasteht und benutzt wird, ja. Die sagen also, das ist ein Beleg, eine Bestätigung für die Gottheit Christi. Eben als, weil zum Beispiel in den Versen 21, 34, 39 eben auch dieses Wort für Gott gebraucht wird. Ja. Da fehlt immer dieses Verständnis der Vertreterschaft. Ja. Das klingt immer wie, dass es Gott ist und es ist aber Jesus für Gott. Muss man dabei festhalten. Gott handelt, Petrus hat also das Verständnis, dass Gott handelt an und durch den Menschen Jesus. Wenn man das sich nochmal anschaut, diesen Vers, den wir zuvor hier hatten, ja, aus 1. Petrus 1, dann finden wir, dass da steht, Gott hat den Jesus zuvor erkannt. Er ist der, der da handelt. Ja. Er hat ihn zuvor erkannt. Er hat ihn auch geoffenbart, ins Leben gebracht. Ja. Er hat ihn geschaffen, er hat ihn auferweckt, er hat ihm Herrlichkeit gegeben. Ja, und durch ihn glauben wir an Gott, an das Lamm ohne Fehl. Gott ist der, der handelt. Und wenn man jetzt nochmal in den Wallwort Bibelkommentar schaut, an diese Stelle, zu diesem Petruswort, ja, wie erklären Sie jetzt dieses Petruswort? Da finden wir keine Bezugnahme. Die übergehen einfach den Vers und haben da nichts dazu zu sagen. Ja, so wie im Brief, wie Petrus das in dem Brief sagt mit diesem Vers, so finden wir das auch in dem Kapitel, das wir hier gerade gelesen haben. Auch hier ist Gott der Handelnde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung seines Geistes empfangen hat. Also Gott bleibt in dem Verständnis des Petrus, der Handelnde und der Jesus, der Messias, ist der, der das im Namen Gottes in einer vollumfänglichen Vertreterschaft spricht und macht. Er bezeugt das auch bezüglich seiner Worte, dass er nichts sagt, was er nicht den Vater reden hört. Nichts von dem, was Jesus verkündigt und gesagt hat, hat er sich einfach ausgedacht. Er ist in so enger Verbindung mit dem Vater, so ungetrübte Geistverbindung, dass das so ist. Er ist zum Herrn und Christus gemacht. Er ist dazu gesetzt worden. Und Jesus, gemäß der Weise, wie ich das von dem Plakat hier gelesen habe, in einer völligen, selbstverständlichen Lauterkeit und Reinheit, kann das auch sagen, ich bin euer Herr und Meister. Da ist keine Eitelkeit und kein Hochmut und dergleichen im Spiel. Ja. Er sagt es selbstverständlich, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ja. Da kann man hier Adonai im Prinzip dafür einsetzen. Ja. So ist dieses Wort Adonai gemeint. Er sagt bei der Fußwaschung, ja, ihr heißet mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, ich bin es. Ich bin euer Adonai sozusagen. Ja. Das ist die Anwendung des Wortes, der Erklärung da, was ich von Enoli Bassert gelesen habe, von Psalm 110. Ja, also diese zwei Worte für Herr sind klar zu unterscheiden. Und der Herr bekennt selber, dass er nicht Gott ist, dass er nicht Adonai ist, sondern Adonai. Ja, wiederum können wir auch lesen, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. All das, was er ist und was er macht, das macht er auch nicht zu seiner Ehre als Gott, sondern zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Also Petrus spricht diese ganze Predigt in diesem Feuereifer des Erlebens, dass er das alles bestätigt sieht. Er ist 3 Jahre lang mit dem Jesus, mit seinen Jüngern umhergelaufen, hat die ganze Ungemach der Wanderschaften, auch der Anfeindungen und alles erlebt, die ganzen Wunder miterlebt, aber dabei das Menschsein des Herrn die ganze Zeit miterlebt. Und dann hat er die Himmelfahrt miterlebt. Ja, ich will mir die Zeit auch noch kurz nehmen. Heute ist der Himmelfahrtstag, zufälligerweise. Und dann will ich diesen Text mal ganz kurz auch noch lesen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt ihn gesehen. Also, der Petrus hat diese Himmelfahrt erlebt und eben gerade dieses Pfingsterlebnis hier selber erlebt, dass er dieses Phänomen an sich selbst erfahren hat, auf einmal in einer anderen Sprache reden zu können. Und er kann also das hier in diesem Eifer bekennen. Ja, ihr lieben Brüder, erkennt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Ja, er hat das alles erlebt, man hätte bis hierher, könnte man noch sozusagen zweifeln, ja, war Jesus nur irgendein Wanderprediger, wo er nur gerade mal sein Schüler war und hat er nur eine Zeit ein paar Abenteuer erlebt. Ja? Oder ist da mehr? Ja? Wir denken an Gamaliel, den Pharisäer, der im Synedrium dann seine Leute gewarnt hat. Ja, Vorsicht, wir wollen ihn nicht einfach schnell verurteilen. Da gab es den Teudas und da gab es diesen Judas, den Galiläer, Leute, die einfach einen Aufstand in Israel gemacht haben, weil sie meinten, wir müssen jetzt hier was ändern. Und haben viele Leute hinter sich hergezogen und dann wurden sie inhaftiert oder was auch immer die Sache ist, jeweils im Sande verlaufen und es hat sich erledigt irgendwann. Das könnte sich ja nur mit Jesus genauso verhalten, also wollen wir ihn nicht verurteilen. Wir werden sehen, wenn das von Gott ist, wird was draus, wenn nicht, dann können wir auch nicht dagegen kämpfen. Wenn nicht, wird es im Sande verlaufen. Und Petrus kann hier bezeugen, diesen Mensch, Jesus Christus, den hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Denn wir haben die Himmelfahrt erlebt. Wir sind Zeugen dessen, kann er sagen. Ja, wir haben gesehen, wie er vor unseren Augen weg in den Himmel gefahren ist. Und wir haben jetzt hier zu Pfingsten erlebt, dass wir die Prophetie des Joel an uns vollzogen sehen, erfüllt sehen. Und das sieht er die Bestätigung und die Erfüllung, dass Jesus zum Herrn und Christus wirklich gemacht wurde. Und kann das in diesem Eifer verkünden und seinen Leuten ans Herz legen. Ich habe hier noch eine kleine zusätzliche Sache, die ich in diesem Sinne auch weiterempfehlen kann. Ich habe hier auch bei derselben Glaubensschwester ein Faltblatt anfertigen lassen, auf der Idee basierend, ja, ein bisschen unpraktisch in diesem hohen A4-Format, aber ist auch nicht als Massensache gedacht. Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommen will, evangelistisch, genau mit dem Schwerpunkt des Menschseins Jesus. Denn im Hebräer 2 wird genau das ja betont. Er musste Mensch werden, damit er uns besonders verstehen und erlösen kann. Ja, Hebräer 2, bitte lesen dazu. Und das ist das, was wir hier immer betonen, dass Jesus Mensch war. Und trotzdem ist das Evangelium Evangelium. Und deswegen dürfen wir uns nicht scheuen, sondern gerade proaktiv das machen. Evangelistisch tätig sein, mit dem Schwerpunkt, Jesus war Mensch. Und hier auf dieser, wenn man das hier in der Mitte faltet, ist also auf der Rückseite des Traktats dieser Text wieder, den ich vorhin vorgelesen habe, der die Reinheit des Jesus beschreibt, der neuen Schöpfung. Und hier in der Mitte ist ein, will ich jetzt nicht lesen, ein erklärender evangelistischer Text, der etwas Bezug nimmt auf die gegenwärtige politische Situation und der, die vielleicht drohende Beschneidung unserer Rechte und so weiter, dass die Menschen darüber frustriert sein können. Und trotzdem, so schlimm wie das alles vielleicht kommt, man kann das aushalten. Was man nicht aushalten kann, ist das Gericht über die Sünde. Und in diesem Text wird darauf sozusagen etwas Bezug genommen als Brücke, aber es wird darauf verwiesen, dass jeder Mensch einen persönlichen Reset sozusagen drücken sollte. Reset drücken sollte, indem er Buße tut. Ja. Denn Jesus kommt wieder. Ich nehme auch Bezug, dass vielleicht wir auf der Schwelle der Heilsgeschichte stehen, dass die Offenbarung sich vor unseren Augen mit uns erfüllt, vor uns. Ja, also ein Faltblatt, wer Interesse daran hat, kann ich auch umsonst zukommen lassen. Ist mir ein Anliegen. Ich gehe hin und wieder auf Demonstrationen und will da mit den Menschen ins Gespräch kommen und nicht bloß über politischen Frust, sondern den Hinweis geben auf die Ewigkeit, dass jeder Mensch auch Vergebung seiner Sünden empfängt. Darüber geht es in dem Traktat. Ja, hier bin ich am Ende mit meiner Rede. Ich danke für